NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Julia Borutta. Guten Abend. Aus Mangel an Beweisen. Das Verfahren vor dem Mannheimer Landgericht endet für Wettermoderator Jörg Kachelmann mit einem Freispruch. Damit geht ein Prozess zu Ende, der in Deutschland aufgeregt und sehr kontrovers begleitet wurde. Dazu auch unser heutiger Kommentar. Ratko Mladic auf dem Weg nach Den Haag. Das Belgrader Justizministerium hat den mutmaßlichen Kriegsverbrecher an das UN-Tribunal überstellt. Streit um den EHEC-Erreger, anders als bislang angenommen, führt die Spur doch nicht nach Spanien. Die Bauern dort wehren sich. Und Chaos bei der FIFA. Interne Kritiker ziehen ihre Vorwürfe zurück. Wichtige Fußballverbände fordern die Verschiebung der morgigen Präsidentschaftswahl. Soweit einige der Themen in dieser Sendung. Er will wieder zurück zu Meteomedia, will bei dem von ihm gegründeten Wetterdienst wieder voll einsteigen. Der Medienmann Kachelmann. 9 Monate lang stand der Wettermoderator wegen der angeblichen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin vor dem Mannheimer Landgericht. Heute nun ist er freigesprochen worden. Seine Schuld ist nicht bewiesen, so die Richter, seine Unschuld aber auch nicht. Stefan Bugert über einen Prozess, der Klägerin und Angeklagten, Richter, Anwälte und Staatsanwälte, Journalisten und Bürger aufgewühlt hat.
Dem Mannheimer Landgericht ist es auch nach 43 Verhandlungstagen nicht gelungen, im Fall Kachelmann die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es gibt weder Beweise für eine Vergewaltigung noch für eine falsche Beschuldigung. Für die Mannheimer Richter gab es deshalb heute nur ein mögliches Urteil: Freispruch aus Mangel an Beweisen. Der Vorsitzende Richter Michael Seitling sagte, die Richter verspürten durch das Urteil keine Befriedigung. Jetzt bleibe der möglicherweise nie mehr aus der Welt zu schaffende Verdacht, Kachelmann sei ein potenzieller Vergewaltiger, seine Ex-Geliebte eine potenzielle rachsüchtige Lügnerin. Ein Urteilsspruch also, mit dem offenbar niemand völlig zufrieden sein kann. Nicht einmal Kachelmann-Verteidigerin Andrea Kombi.
Es gibt keinen Freispruch zweiter Klasse. Es gibt nur einen Freispruch und den haben wir heute bekommen und da sind wir auch froh drum. Wir wären natürlich um einiges glücklicher, wenn man auch hätte feststellen können, dass die Angaben der Nebenklägerin, so wie wir das ausgeführt haben, nicht der Wahrheit entsprochen haben.
Auch Kombis Verteidigerkollege Johann Schwenn konnte sich nur kurz über den Freispruch freuen. Er war vom Vorsitzenden Richter in seinem Verteidigungsstil scharf kritisiert worden. Schwenn habe sich gegenüber der Strafkammer teilweise respektlos verhalten. Außerdem hätte der Hamburger Prominentenanwalt gerne einen Freispruch erster Klasse gehört.
Mit dem Freispruch muss man zufrieden sein. Was wir dann hinterher gehört haben, war von einer Erbärmlichkeit, die ihresgleichen sucht in einem Gerichtssaal. Mit einer Verteidigerbeschimpfung zu beginnen und dann anschließend das Beweisergebnis selektiv darzustellen, das zeigt schon, wie nah der Angeklagte an einer Verurteilung war, wenn denn nicht zu viele Beweise dem Schuldspruch entgegengestanden hätten, dann hätte diese Kammer es zu gerne gemacht.
Das Gericht hatte deutlich gemacht, dass es von der Unschuld Kachelmanns keineswegs überzeugt ist. Aber der Staatsanwaltschaft, die 4 Jahre und 3 Monate Haft beantragt hatte, wollten die Mannheimer Richter auch nicht folgen. Dafür war ihnen die Beweislage zu dünn. Die Staatsanwaltschaft denkt jetzt über ihre Reaktion auf den Freispruch nach. Ihr Sprecher Andreas Grossmann.
Wir haben eine Woche Zeit, Revision einzulegen. Wir werden das jetzt prüfen. Wir werden uns nochmal die Argumente, die heute mündlich vom Vorsitzenden zusammengefasst worden sind, vor Augen führen und dann unsere Entscheidung treffen. Und die werden wir dann auch den Medien bekannt geben, möchte mich aber heute zu einer Tendenz nicht äußern.
Die Verbissenheit, mit der sich die Staatsanwaltschaft bisher für einen Schuldspruch Kachelmanns eingesetzt hat und die Tatsache, dass eine Revision jederzeit zurückgenommen werden kann, sprechen dafür, dass die Ankläger Revision beantragen werden.
Im Falle einer Revision wird der Bundesgerichtshof das Urteil auf mögliche Rechtsfehler überprüfen. Es wird vor dem Bundesgerichtshof keine weitere Beweisaufnahme stattfinden. Falls Rechtsfehler vorliegen, würde das voraussichtlich dann zu einer Aufhebung des Urteils und zu einer neuerlichen Hauptverhandlung hier vor dem Landgericht Mannheim, einer anderen Strafkammer, führen.
Begeistert vom Freispruch zeigten sich heute nur die Kachelmann-Anhänger, die eine große Fraktion unter den Zuhörern im Mannheimer Landgericht bildeten. Sie waren sogar im Gerichtssaal in Jubel ausgebrochen.
Was ist das für ein Freispruch, den das Mannheimer Landgericht heute gefällt hat, der weder den Angeklagten der Tat für unschuldig noch die Klägerin der Lüge für schuldig erklärt hat? Michael Reisenberger kommentiert.
Der Bundesverband der Deutschen Frauen Notrufe beklagt nach dem Freispruch für Jörg Kachelmann Unsicherheit und Bitterkeit bei Vergewaltigungsopfern. Damit bestätige sich die schlimmste Befürchtung von Frauen, dass man ihnen eine Vergewaltigung nicht glaubt. So schlimm diese Verunsicherung nach dem Kachelmann-Urteil wäre, noch schlimmer aber wäre doch wohl ein Fehlurteil. An dem ist die Mannheimer Justiz gerade noch so vorbeigekommen. Es gab ja schon das ungute Rumoren, dass das Mannheimer Gericht gar nicht mehr freisprechen könne, weil es sich schon allzu weit eingelassen habe auf die Linie der Staatsanwaltschaft. Und da war ja was dran. Die Mannheimer Justiz stieg in diesen sehr offenen Fall gleich zu Beginn mit einer U-Haft für Kachelmann ein, die den dringenden Tatverdacht voraussetzt, also schon fast an die Verurteilung grenzt. Als vor 10 Monaten das Oberlandesgericht Karlsruhe dazwischen schlug und Kachelmann erstmal wieder aus der U-Haft und damit aus der quasi Vorverurteilung herausbrachte, reagierte die Mannheimer Justiz dann geradezu trotzig mit neuen Anschuldigungen bzw. der sofortigen Terminierung der Hauptverhandlung. Und man könnte diese voreilige Festlegung des Gerichts auch an weiteren Verfahrensschritten nachzeichnen, an der Behandlung mancher Gutachter und der geradezu ausufernden Befragung einstiger Kachelmann-Freundinnen, die doch von vornherein zum eigentlichen Prozessthema nichts beizutragen hatten. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernahm man sie, obwohl sie sich gegen schönes Geld schon vorher von einer unsäglichen Münchner Illustrierten für ihre Äußerungen hatten belohnen lassen. Umso beachtlicher, dass sich dieses wirklich zeitweise voreingenommene Gericht doch noch hat darauf besinnen können, dass sich kein überzeugender Nachweis für die angezeigte Vergewaltigung ergeben hat, kein Sachbeweis kritischer Nachfrage standhielt. Das angebliche Tatmesser war frei von DNA, die vorgebliche Halswunde oder die blauen Flecken am Körper der Zeugin fanden sich nicht oder wirkten eher selbst fabriziert. Und das eigentliche kritische Geschehen konnte das angebliche Opfer nicht überzeugend schildern. Die Richter haben all das sich und uns jetzt eingestanden. Das ist also kein Freispruch zweiter Klasse. Nein, man hat hier alle erdenklichen Möglichkeiten einer Aufklärung genutzt, hat sogar eingestanden, dass man zeitweise der Anzeigeerstatterin mehr Glauben geschenkt hatte und hat sich endlich auf die Grundlagen des Strafrechts besonnen. Im Zweifel für den Angeklagten. Mehr ist nicht verlangt. Jedes weitere Wort bedeutet rechtsstaatlich nicht erlaubtes Nachtreten.
Den Freispruch des Mannheimer Landgerichtes im Fall Kachelmann kommentierte Michael Reißenberger. Serbien hat den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Ratko Mladic an das UN-Kriegsverbrechertribunal überstellt. Mladic sitze bereits im Flugzeug nach Den Haag, teilte das Justizministerium in Belgrad mit. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Alles passierte sehr schnell. Keine Informationen vorweg. Die Behörden wollten auf Nummer sicher gehen, aus Angst vor Demonstrationen und Behinderungen durch Mladic-Anhänger. Kaum hatte Serbiens Justizministerin Malovic die Überstellungsurkunde unterzeichnet, setzte sich auch schon eine Polizeikolonne mit dem ehemaligen Militärchef der bosnischen Serben in Richtung Flughafen in Bewegung. Kurz nach 17 Uhr hob eine Sondermaschine mit Mladic an Bord in Richtung Rotterdam ab. Mladic wird an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt. Dort muss er sich wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Mladics Anwälte hatten noch bis zuletzt versucht, eine Auslieferung ihres Mandanten zu verhindern. Mladic gehe es gesundheitlich nicht gut. Ein Transport oder gar ein langwieriges Gerichtsverfahren sei dem 69-Jährigen nicht zuzumuten. Sein körperlicher und seelischer Zustand ist schlecht, so Mladics Anwalt Miloš Šaljić. Seine Antworten sind wirr. Seine einzige Aussage ist, dass er das Haager Kriegsverbrechertribunal nicht anerkennt. So sehen das auch seine Anhänger. Vor allem in Bosnien gibt es noch viele, die Mladic als Held verehren und ihn vor der Justiz in Schutz nehmen. Allein heute demonstrierten 10.000 Menschen in Banja Luka gegen Mladics Festnahme und seine Auslieferung. Doch Bosniens Präsident Boris Tadic setzt in Serbien auf die Rückendeckung jener, die endlich abschließen wollen mit der Vergangenheit. Mladics Auslieferung versteht Tadic auch als große außenpolitische Chance. Es ist gut für Serbien, dass wir jetzt alles tun, um uns zu versöhnen, um an einer besseren Gesellschaft zu arbeiten. Ich glaube auch, dass jetzt alle Türen für künftige Verhandlungen und die Mitgliedschaft Serbiens in der EU offen sind. Der Prozess in Den Haag wird schwierig und wohl Jahre in Anspruch nehmen. Mladic wird dem deutschen Richter Christoph Flügge gegenüberstehen. Er muss Mladic beweisen, dass er etwa das Massaker an 8.000 Muslimen im Bosnienkrieg befohlen hat. Mladic soll ausgeführt haben, was Radovan Karadzic, der ehemalige politische Führer der bosnischen Serben, angeordnet hatte. Auch gegen Karadzic wird noch verhandelt. Hier wird mit einem Urteil nicht vor Mitte 2012 gerechnet. Im Fall Mladic dürfte es noch viel länger dauern, bis ein Urteil gefällt wird.
Mladic auf dem Weg nach Den Haag, das war ein Bericht von Andreas Meyer-Feist. Immer noch erkranken täglich Menschen an der gefährlichen Darminfektion, die der EHEC-Erreger auslöst. Und bei der Suche nach der Herkunft des Erregers tappen die Behörden wieder im Dunkeln. Denn anders als bislang angenommen, ist Spanien nicht eindeutig als Quelle auszumachen. Zwar gab es infizierte Gurken aus Spanien, der dort gefundene EHEC-Erreger stimmt aber nicht mit dem überein, der bei den schwer erkrankten Patienten gefunden wurde. Den spanischen Bauern hilft diese Erkenntnis wenig. Ihr Gurkenhandel ist komplett eingebrochen. Das sorgt für Verstimmungen zwischen Deutschland und Spanien, wie heute bei einer Sitzung des Agrarrats im ungarischen Debrecen deutlich wurde. Ein Bericht von Katrin Brandt.
Von bösen Worten will Staatssekretär Robert Kloß nichts mitbekommen haben.
Es gab kritische Nachfragen, aber es war eine sehr sachliche, sehr sachorientierte und aus meiner Sicht im Rat der Situation angemessene Diskussion.
Tatsächlich tobt ein handfester Streit zwischen Deutschland und Spanien. Ohne Beweis und ohne jeden Grund werde Spanien schwerer Schaden zugefügt, sagte Agrarministerin Rosa Aguilar heute im ungarischen Debrecen an die Adresse der Bundesregierung. Statt Transparenz über die Ursachen des EHEC-Ausbruchs zu schaffen, habe Deutschland mit dem Finger auf Spanien gezeigt. Dabei habe es bisher keinen einzigen Nachweis des Erregers in Spanien gegeben. Auch die dort Erkrankten hätten sich in Deutschland angesteckt. Wir wollen sicherstellen, dass man nicht nur nach Spanien schaut, denn die spanischen Produkte sind sicher, exzellent und von hoher Qualität. Deshalb gibt es da überhaupt keine Probleme. Mit Genugtuung nahm Aguilar im Laufe des Nachmittags zur Kenntnis, dass sich die Spur nach Spanien zumindest bei zwei der entdeckten Gurken nicht bestätigt hat. Deutschland wies beim Agrarrat die Kritik zurück. Sobald die Information über den gefährlichen Erreger vorgelegen hätte, sei sie auch weitergegeben worden, so Staatssekretär Robert Kloß. Alle Wissenschaftler bestätigten, dass die Warnungen vor dem Verzehr von Gemüse angemessen seien. Er räumte aber ein, dass dadurch den Gemüsebauern in ganz Europa große Probleme entstanden seien.
Vor diesem Hintergrund dieser, muss ich sagen, europäischen Dimension haben wir die Kommission gebeten, sehr schnell Maßnahmen zu prüfen, ob und wie den Gemüseproduzenten geholfen werden kann.
Nach Angaben von Ministerin Aguilar verlieren allein die spanischen Gemüsebauern wöchentlich 200 Millionen Euro, weil sie ihre Waren nicht mehr in Deutschland absetzen könnten. Aus den Niederlanden wird berichtet, der Export sei nahezu zum Erliegen gekommen, was für die Landwirte wöchentliche Verluste von bis zu 10 Millionen Euro bedeuten könnte. Doch EU-Kommissar Dacian Ciolos hält die Möglichkeiten der EU für begrenzt. Die EU werde versuchen, alle Möglichkeiten zu mobilisieren, um den Bauern zu helfen, war das Einzige, was der Kommissar heute anbieten konnte. Geprüft wird unter anderem, Mittel aus dem Katastrophenfonds der EU locker zu machen, der eigentlich für Naturkatastrophen bereitsteht. Allerdings haben auch die einzelnen Regierungen die Möglichkeit, Mittel aus ihren Agrartöpfen zugunsten der notleidenden Bauern umzuschichten. In Brüssel wird unterdessen auf die Ergebnisse der Untersuchungen in Spanien gewartet. Die EU-Kommission hatte in den beiden verdächtigen spanischen Betrieben Proben ziehen lassen. Die Ergebnisse könnten spätestens Mittwochmorgen vorliegen.
Gestern haben wir in dieser Sendung über den angekündigten Enthüllungstsunami bei der FIFA gesprochen. FIFA-Mitglieder um den suspendierten Vizepräsident Jack Warner hatten eine Pressekonferenz für heute Mittag angesetzt, bei der sie Beweise für Korruption und Bestechung in der FIFA veröffentlichen wollten. Doch plötzlich hieß es, die Pressekonferenz sei verschoben. Und schließlich diese Nachricht: Jack Warner selbst unterstütze nun doch die erneute Präsidentschaftskandidatur von Josef Blatter. Tim Brockmeier, Sie haben den Tag über die Geschehnisse verfolgt. Können Sie uns erklären, was da heute passiert ist?
Zunächst mal vor allem diese Aussage von Jack Warner zeigt, wie grotesk das Ganze ist, was hier gerade zugeht. Vor 5 Tagen sagt der Mann, Blatter ist ein Verbrecher, der muss gestoppt werden. Jetzt sagt er plötzlich, wir müssen den bedingungslos unterstützen. Man glaubt gar nicht, was man hier heute und in den letzten Tagen alles erfährt. Diese Pressekonferenz, diese Enthüllungspressekonferenz, wo es um angeblich 20 Millionen gezahlte Dollars an Schmiergeld ging, um für Katar zu stimmen, an FIFA-Funktionäre, die hat in der Tat nicht stattgefunden. Es gab einen riesigen Medienauflauf in dem Hotel, in dem sie hätte stattfinden sollen. Es gibt jetzt verschiedene Gerüchte und Spekulationen darüber, warum sie nicht stattgefunden hat. Angeblich soll das Hotel unter Druck gesetzt worden sein, den Pressekonferenzraum nicht zur Verfügung zu stellen. In der Kürze der Zeit wurde kein anderer angemessen großer gefunden. Angeblich soll auch der geheime Informant, der da auspacken wollte, unter Druck gesetzt worden sein, eben nicht auszupacken. Es soll auch Scharmützel juristischer Art gegeben haben, denn es ist nicht ganz so einfach in der Schweiz, plötzlich mal Bankauszüge, Kontoauszüge und persönliche Daten zu veröffentlichen. Da kann man sich auch strafbar machen. Das sind aber alles Dinge im Bereich der Spekulationen. Greifbares haben wir über diese PK, die heute nicht stattgefunden hat, bisher nicht wirklich rauskriegen können.
Josef Blatter hat ja gestern davon gesprochen, die Probleme in der FIFA würden in der Familie geregelt. Ist das ein Beispiel dafür?
Das ist ein Beispiel dafür, wie sie es offensichtlich wieder handhaben wollen, nämlich so wie in der Vergangenheit, Skandale und Skandelchen ein bisschen auslaufen zu lassen und dann irgendwie unter den Teppich zu kehren und keinen externen Rat zu holen und auch keine großartigen Veränderungen herbeizuführen. Er hat sich allerdings eben gerade hier bei der feierlichen Eröffnung des FIFA-Kongresses im Hallenstadion hier in Zürich doch ziemlich angeschlagen gezeigt. Bei seiner Eröffnungsrede sprach davon, dass die FIFA in ihren Grundfesten erschüttert ist, dass die Pyramide wankt, und man sah ihm doch deutlich an, dass die letzten Tage nicht so ohne weiteres an ihm vorbeigegangen sind. Insofern habe ich so ein bisschen die vage Hoffnung, dass das doch ein wenig bewirkt in dem kleinen, großen Mann Sepp Blatter und vielleicht diese ganzen Dinge für Veränderung oder zu Veränderungen führen.
Diese internen Kritiker scheint Blatter ja nur noch einmal gebändigt zu haben. Aber was bedeuten denn für ihn die Forderungen zum Beispiel des englischen Fußballverbandes, die für morgen angesetzte Präsidentschaftswahl zu verschieben?
Nicht sehr viel, wenn man es ehrlich sagt, denn der englische Fußballverband ist zwar ein großer und auch in Europa ein großer, aber er hat im Kreis der 208 Verbände der FIFA eben auch nur eine Stimme, und der englische Fußballverband bräuchte aber zwei Drittel aller Stimmen der FIFA-Delegierten, um eine Verschiebung der Wahl oder eine Änderung, das wäre es im Grunde, eine Änderung der Tagesordnung herbeizuführen, und die wird der englische Verband nicht bekommen, denn Sepp Blatter hat bei diesen 208 Verbänden immer noch sehr, sehr großen Rückhalt, vor allen Dingen bei vielen kleinen Verbänden aus Afrika, nicht nur wegen der WM 2010, sondern weil er doch immer wieder millionenschwere Hilfsprojekte startet. Und damit hat er genug Rückendeckung, um morgen in die Wahl zu gehen und auch seine ausreichende Mehrheit für die Wiederwahl zu bekommen.
Haben dann am Ende die Sponsoren das größte Gewicht, wenn es darum geht, die Strukturen in der FIFA zu reformieren?
Auch die nicht wirklich. Das ist zwar sehr ehrenwert, wenn sich jetzt Coca-Cola oder Adidas oder wer auch immer mal zu Wort melden und sagen, meine lieben Freunde in Zürich, das kann ja so nicht sein, das sind schlimme Nachrichten, die wir hören. Aber Fakt ist, wenn der Ball rollt, wenn es wieder richtig viel Geld zu verdienen gibt für diese Sponsoren rund um eine WM oder auch Länderspiel oder was auch immer, dann zählt im Grunde nur der Dollar, der dann fließt, und der ist reichhaltig, auch für die Sponsoren, die profitieren von dem Fußball und sehen dann sicherlich auch gerne mal wieder über solche Scharmützel hinweg. Wenn, dann kann sich die FIFA nur von innen heraus reformieren, verändern mit Funktionären, die nicht vorbelastet sind und denen dann der Weg freigemacht wird. Aber das ist ein langer und schwieriger Prozess.
Heute Abend hat die FIFA ihren 61. Kongress eröffnet. Morgen will sich Josef Blatter erneut zum Präsidenten des Weltfußballverbandes wählen lassen, trotz aller Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden. Informationen waren das von Tim Brockmeier. Wird Griechenland geholfen? Wenn ja, wie und wie schnell? Diese Fragen scheinen sich nun zu klären. Noch bevor der für diese Woche erwartete Expertenbericht der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds auf dem Tisch liegt, gibt es erste Meldungen über das neue Rettungspaket. Unser Korrespondent Ulrich Pick berichtet.
In Griechenland rückt eine mögliche Einigung zur Freigabe der dringend benötigten nächsten Hilfstranche in Höhe von 12 Milliarden Euro immer näher. Wie die Zeitungen Tovima, Imerissia sowie das staatliche Fernsehen unter Berufung auf das Athener Finanzministerium berichten, sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Wie es heißt, werde nur noch die Vereinbarung zwischen der griechischen Regierung und der sogenannten Troika verfasst, also den Euro-Ländern, dem Internationalen Währungsfonds IWF und der Europäischen Zentralbank EZB. Als wichtigste Entwicklung gilt die Gründung einer unabhängigen Institution, die die Privatisierung von staatlichem Eigentum durchführen soll. Griechenland will bis 2015 weitere 28 Milliarden Euro einsparen. Hinzu kommen sollen rund 50 Milliarden Euro durch den Verkauf von Staatsgütern. Darüber hinaus melden die genannten griechischen Medien, dass man einen Steuerkompromiss sucht, um den dramatischen Konsumeinbruch des Landes zu bremsen. So könnte der höhere Mehrwertsteuersatz von derzeit 23% auf 20% und der niedrigere von derzeit 13% auf 10% gesenkt werden. Dieser Schritt ist die wichtigste Forderung der größten Oppositionspartei, der konservativen Nea Dimokratia, um dem neuen harten Sparprogramm zuzustimmen. Die EU, die EZB und der IWF verlangen für die Freigabe weiterer Hilfsgelder, dass die Krise in Griechenland in einem parteiübergreifenden nationalen Konsens bewältigt wird. Derzeit führen Gesandte der Troika in der griechischen Hauptstadt Kontrollen durch, inwieweit das bislang vereinbarte Sparprogramm zur Sanierung des Haushalts umgesetzt wurde. Zuletzt war von einigen Euro-Ländern, darunter auch von Deutschland, kritisiert worden, dass Athen zu zögerlich bei den Einsparungen vorgeht. Der Prüfbericht wird bis Ende der Woche erwartet.
Das Rettungspaket für Griechenland scheint geschnürt. Informationen waren das von Ulrich Pick. Machtmissbrauch und Korruption, das waren ihre Themen und genau die brachten sie in Gefahr. Anna Polutkowskaja, die russische Journalistin, wusste, dass ihre Recherchen einigen mächtigen Männern im Kreml nicht passen konnten. Doch sie machte weiter und bezahlte diesen Mut mit ihrem Leben. Vor 5 Jahren wurde Anna Polutkowskaja erschossen, heute wurde ihr mutmaßlicher Mörder festgenommen. Aus Moskau berichtet Heide Rasche.
Der Zugriff erfolgte heute Morgen in einer gemeinsamen Operation des russischen Geheimdienstes und des russischen Innenministeriums. Sie hatten den mutmaßlichen Mörder der regierungskritischen Journalistin Anna Politkovskaja in Tschetschenien im Haus seiner Eltern aufgespürt. Der 37-jährige Rustam Mahmudow ist nach Angaben der Ermittlungsbehörden bereits in Moskau. Hier soll ein DNA-Test Aufschluss darüber geben, ob er tatsächlich vor fast 5 Jahren die tödlichen Schüsse auf Politkovskaja abgegeben hat. Das Material wird mit den Spuren abgeglichen, die an der Tatwaffe sichergestellt wurden. Nach Angaben der Behörden in Moskau wird es auch einen Abgleich mit Videoaufnahmen geben, die im Haus der Journalistin kurz vor ihrer Ermordung gemacht wurden. Den Ermittlern zufolge waren sowohl der Mörder als auch seine Komplizen vor der Tat mehrmals in dem Wohnhaus, um die Örtlichkeiten auszukundschaften. Die Journalistin Anna Politkovskaja war im Oktober 2006 vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen worden. Russische Menschenrechtler und Oppositionelle sprachen von einem politisch motivierten Mord. Die engagierte Kreml-Kritikerin hatte immer wieder über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet. Relativ schnell verdächtigten die Ermittlungsbehörden den heute festgenommenen Tschetschenen Rustam Mahmudow, die tödlichen Schüsse abgefeuert zu haben. Der war jedoch untergetaucht und wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. 2 Jahre nach dem Mord landeten nur 4 mutmaßliche Komplizen vor Gericht. Ein Geheimdienstmitarbeiter und 3 Tschetschenen, darunter die beiden Brüder des heute Festgenommenen. In einem ersten Prozess wurden die 4 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ein Berufungsgericht verwarf das Urteil und legte die Ermittlungen erneut in die Hände der Staatsanwaltschaft. Murat Musajew, der Anwalt eines der damals Angeklagten, zeigte sich heute in einem Interview mit Radio Echo Moskau erfreut über die Festnahme Rustam Mahmudows. Ich glaube, dass die Version, die im Moskauer Militärgericht vorgetragen wurde, jetzt, wo die Ermittler Rustam gefasst haben, zusammenbricht. Mich persönlich interessiert Rustam Mahmudow nicht als Augenzeuge und nicht als Angeklagter, sondern lediglich als Unschuldsbeweis meines Mandanten. Die Anwältin der Kinder von Anna Politkovskaja reagierte zurückhaltend auf den Ermittlungserfolg. Damit sei die Tat noch nicht aufgeklärt, immer noch fehle jeder Hinweis auf die möglichen Auftraggeber. Und auch der stellvertretende Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta, für die Politkovskaja gearbeitet hat, bezweifelt, dass mit der Festnahme alle offenen Fragen beantwortet werden können. Sergei Sokolov: Warum hat das alles so lange gedauert? Außerdem hat Herr Mahmudow es wohl kaum fertiggebracht, obwohl er schon gesucht wurde, ohne Hilfe aus den Rechtsschutzorganen an gefälschte Papiere zu kommen. Mit diesen Dokumenten ist er nach Europa gereist und wieder zurück. Die belgische Polizei bestätigte inzwischen, der Gesuchte habe sich eine Zeit lang in Belgien aufgehalten. Die ehemaligen Kollegen Politkovskajas hoffen jetzt darauf, dass in absehbarer Zukunft den mutmaßlichen Tätern der Prozess gemacht wird. Auch wenn sie nicht glauben, dass die tatsächlichen Hintermänner jemals gefasst werden.
Indien hat seinem Gast Bundeskanzlerin Angela Merkel den wichtigsten Preis des Landes verliehen. Der Nehru-Preis zeichnet besondere Leistungen für internationale Verständigung aus. Merkel erhielt die Würdigung kurz nach ihrer Ankunft in Neu-Delhi. Die hatte sich um 2 Stunden verzögert aufgrund internationaler Verständigungsprobleme. Der Iran hatte der Kanzlerinnenmaschine kurzerhand das Überflugsrecht verweigert. Kai Kistner über die ersten deutsch-indischen Regierungskonsultationen und den holprigen Weg dorthin.
Bei dem Besuch einer deutschen Kanzlerin in Indien sollte es, darf man zumindest annehmen, in erster Linie um Deutschland und Indien gehen. Doch für mehr als einen kurzen Moment schaffte es ein drittes Land, der Iran nämlich, sich als Thema des Tages regelrecht aufzudrängen. Auf ihrem Flug nach Indien musste Merkels Maschine 2 Stunden lang an der iranischen Grenze Schleifen drehen, weil das Land völlig unerwartet die Überflugrechte verweigerte.
Für mich zählt, dass ich hier angekommen bin, und das andere werden wir klären.
Die Kanzlerin war in Neu-Delhi hörbar bemüht, den Vorfall im iranischen Luftraum nicht etwa durch markige Kommentare noch weiter zu befeuern. Erst nachdem die Türkei diplomatisch eingriff, ging die Reise weiter. Das Auswärtige Amt bestellte den iranischen Botschafter in Berlin ein.
Ich glaube, dass der Botschafter gefragt wird und um Auskunft gebeten wird. Und da ist es doch richtig, dass man ihn einlädt und bittet, einfach die Informationen zu besorgen. Es geht jetzt überhaupt nicht um Verärgerung, sondern es geht um Aufklärung von den Dingen. Und ansonsten nochmal, ich bin in Indien und freue mich über die deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Das ist das wichtigere Ereignis in meinem Leben heute.
Mit 2 Stunden Verspätung traf die Kanzlerin dann in einem Land ein, das gerade dabei ist, die Leistung seiner Atomkraftanlagen massiv auszubauen. Bei einem Wirtschaftswachstum von über 8% jährlich sei es notwendig, auch auf die Kernenergie zu setzen, sagte dazu erklärend Indiens Premier Manmohan Singh. Dass die Deutschen am Tag zuvor den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen hatten, war vielen indischen Tageszeitungen durchaus eine Titelgeschichte wert. Indien habe in Sachen Industrialisierung eben noch Nachholbedarf, sagte Kanzlerin Merkel.
Dass es dort seinen Weg geht zum Strommix, das ist das Recht von Indien, das haben wir nicht zu kritisieren. Wir müssen über Sicherheitsmaßnahmen sprechen, das ist vollkommen klar. Und wir freuen uns, dass in ähnlichem Umfang wie die Kernenergie hier auch die Photovoltaik ausgebaut wird.
Ansonsten beackerten Merkel und Premier Manmohan Singh gleich eine ganze Reihe von Themen. Über den zu besetzenden Chefsessel beim Internationalen Währungsfonds wurde genauso geredet wie über die Lage in Afghanistan, bis hin zum Eurofighter. Die Inder interessieren sich für den Kampfjet und haben ihn in die engere Wahl genommen. Mit einer schnellen Entscheidung rechnet derzeit bei diesem Thema aber niemand. Gegen Abend wurde es für die Kanzlerin dann festlich. Ein gemischtes Orchester aus jungen indischen und deutschen Musikern lieferte die Begleitmusik für die Eröffnung des sogenannten Deutschlandjahrs in Indien. In verschiedenen indischen Großstädten wird sich die Bundesrepublik 15 Monate lang präsentieren, um so ein bisschen Werbung für sich selbst zu machen. Vor genau 60 Jahren hatten die beiden Länder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Heute dürfte es Deutschland mehr denn je ein Anliegen sein, dass die freundschaftlich bleiben. Auch, aber nicht nur, aus wirtschaftlichen Gründen.
Die Bundesagentur für Arbeit hatte heute gute Nachrichten. Die Arbeitslosenzahl liegt unter 3 Millionen, die Konjunkturaussichten sind besser als erwartet und die Schlüsselindustrie ist auf Wachstumskurs. Die Arbeitsministerin hatte Grund zur Freude, die Opposition hatte ihre Bedenken und Christian Beckmann hat die Details.
Wir kommen weg von einer Zeit, in der Massenarbeitslosigkeit den Arbeitsmarkt bestimmt habe, interpretierte die Arbeitsministerin die neuen Zahlen. Auch Langzeitarbeitslose hätten jetzt eine Chance.
Die Zeitarbeitsbranche klagt im Augenblick darüber, dass sie in allen Ebenen von den Fachkräften bis hin zu den Geringqualifizierten nicht mehr genügend Arbeitnehmer findet.
Die Grünen kritisieren hingegen von der Leyen, weil sich bei ihrer Arbeitsmarktpolitik der Sockel von fast 1 Million Langzeitarbeitslosen kaum bewege. Hier müsse mehr für einen Transfer in Beschäftigung geleistet werden, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kuhn.
Wir haben zunehmend einen gespaltenen Arbeitsmarkt. Die Zahl der kurzfristig Arbeitslosen, die Jobs bekommen, steigt viel rapider an, als die Dauerarbeitslosen in Jobs vermittelt werden.
Von der Leyen will bis 2015 8 Milliarden Euro bei den Agenturen einsparen. Der saisonübliche Nachfrageschub im Mai nach Arbeitskräften hat schon wegen der milden Witterung und der guten Konjunktur in diesem Jahr früher eingesetzt. Damit ging die Arbeitslosenquote in diesem Monat nur relativ moderat zurück. Um diese jahreszeitlichen Einflüsse bereinigt, stieg die Zahl der Arbeitslosen in Ostdeutschland sogar um 1.000 an. Im Westen ging sie dagegen um 9.000 zurück. Die neue Arbeitnehmerfreizügigkeit für Osteuropa habe jedoch bislang keine nennenswerte Nachfrage von Arbeitskräften ausgelöst, so die grenznahen Arbeitsagenturen. Der Chefvolkswirt der BHF-Bank kommt zu der Einschätzung, die gute Lage am Arbeitsmarkt wird noch ein Weilchen anhalten, die Dynamik dürfte sich aber abschwächen.
Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Julia Borutta. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.